Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
We want to create something like a flight simulator for policy and economic.
Ein Flugsimulator für Politik und Wirtschaft. Das war das Ziel von Future ICT. Forscher aus 30 Ländern bewerben sich damit für eine der größten Ausschreibungen bei der EU-Kommission.
Wir nutzen Supercomputer heute in allen möglichen Bereichen.
1 Milliarde Euro sollte das Gewinnerprojekt erhalten, verteilt über 10 Jahre. Die Versprechungen des Züricher Projektleiters Dirk Helbing waren gewaltig.
So far we don't have similar tools for politics and economics.
Für Politik und Wirtschaft gibt es noch nichts Vergleichbares.
Am Ende scheiterte Future ICT gegen andere Bewerber. Aber die Idee ist längst nicht tot.
Heiter bis aufständisch. Eine Vorhersage fürs Volk. Von Karl Urban.
Am 17. Dezember 2010 stellt sich der 26-jährige Obstverkäufer Mohamed Bouazizi vor die Präfektur seiner Heimatstadt im tunesischen Sidi Bouzid. Er übergießt sich mit Benzin und er zündet sich an. Zuvor hatte er versucht, sich bei der lokalen Regierung über erlebte Polizeigewalt zu beschweren. Erfolglos. Die aussichtslose Situation von Mohamed Bouazizi trifft genau an diesem Tag einen Nerv.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Tunesien und Algerien werden von heftigen Protesten gegen Arbeitslosigkeit und steigende Lebensmittelpreise erschüttert.
Panzer überall in der Hauptstadt Tunesiens. Das Militär hat die Kontrolle übernommen und zeigt sich im ganzen Land.
In Tunesien soll es nach dem Sturz von Präsident Ben Ali möglichst bald Neuwahlen geben.
Im Nachbarland Algerien, wo keine solch strenge Zensur herrscht, ebenfalls seit Tagen Straßenschlachten.
Die Unruhen breiten sich aus und erfassen bald mehr als 15 andere Staaten der Region. Es ist ein politisches Ereignis, das so kaum jemand vorhergesehen hatte. Und doch bahnte es sich schon vorher an. Zehntausende Menschen beklagten sich zunächst in den sozialen Netzwerken. Wer die Zeichen zu deuten weiß, ist klar im Vorteil. Nicht nur Twitter- und Facebook-Revolutionen sind daher längst ins Visier der Politikberater gerückt. Gesucht werden Prognosen für bessere Entscheidungen, bessere humanitäre Hilfe. Oder bessere Unterdrückung.
I believe that that's plausible.
Der Mathematiker und emeritierte Professor John Casti befasst sich seit Jahrzehnten mit der Vorhersage gesellschaftlicher Ereignisse.
That's very far away from simulating the world.
Ich denke, das ist längst noch keine Simulation der Welt. Aber es ist möglich. Sie bekommen mit solchen Studien über soziale Netzwerke ein Gespür dafür, wann es gefährlich wird.
Vorhersagen spielten in der Menschheitsgeschichte immer eine bedeutende Rolle. Für eine sesshafte Lebensweise und erst recht für große Zivilisationen war es wichtig zu wissen, was morgen passieren könnte und was eher nicht. Antike Feldherren besuchten vor großen Feldzügen Orakel, um sich des Beistands der Götter sicher zu sein. Heute sind alle Staaten, Städte, Gemeinden und Haushalte miteinander vernetzt. Die Welt ist hochkomplex geworden. Erst dadurch kann ein scheinbar unwichtiges Ereignis ganze Erdteile politisch umwälzen, was gute Vorhersagen notwendig macht.
Die Gotteskrieger der ISIS sind nach der gestrigen Eroberung von Mosul weiter auf dem Vormarsch. Ihr Name ist Programm Islamischer Staat in Irak und Syrien.
Seit 2011 bildet sich in Syrien und im Nordirak unauffällig ein neues Machtzentrum heraus. Extremistische Gruppen versuchen mit Gewalt und Terror gezielt globale Störeffekte auszulösen.
Ich heiße Stefan Wuchti. Von seit 3 Jahren bin ich Professor für Computer Science an der University of Miami.
Stefan Wuchtis Forschergruppe wollte herausfinden, ob sich die enorme militärische Ausbreitung des sogenannten Islamischen Staates vorab in den sozialen Netzwerken ankündigte.
Da haben wir also dann bei Twitter nachgesehen und bei Facebook und haben dort keine Daten gefunden. Ganz einfach deswegen, weil Twitter und Facebook sofort jegliche ISIS-Aktivität unterdrücken.
Wer gut vorhersagen will, braucht erstmal richtig gute Daten.
Wir haben also eben dieses russische gefunden, vkontakte.com. Also das ist das russische Pendant zu Facebook, das also auch einen weiteren Verbreitungsgrad hat in Russland als Facebook selber. Dort wird ISIS-Aktivität auch unterdrückt, aber weitaus sporadischer, als das bei Facebook oder Twitter der Fall ist.
Stefan Wuchti entschied sich, nicht etwa den Inhalt der Gruppen anzusehen, sondern lediglich die Anzahl der Gruppen, ihre Lebensdauer vor ihrer Löschung durch Moderatoren und die Rate, mit der neue Gruppen entstanden.
Und wir haben ein sehr gutes Signal bekommen rund um den 18. September 2014.
Ein Signal heißt, in dieser Zeit schossen neue Sympathiegruppen für den IS wie Pilze aus dem Boden. Vielleicht, weil Gerüchte über eine bevorstehende Invasion zirkulierten. Vielleicht, weil IS-Kämpfer selbst ihnen nahestehende Gruppen des sozialen Netzwerkes fütterten. Irgendetwas gärte.
Da sind wir vom Computer gesessen und haben uns alle mal angesehen, was war am 18. September 2014. Und dann sind wir mal in den Nachrichten mal so durchgegangen und haben mal versucht, also herauszufinden, was da war. Und da hat es also die ersten Berichte gegeben, dass also Menschen aus Kobane in Syrien beginnen zu fliehen. Also ein Massenexodus aus der Stadt, weil Gerüchte aufkamen, dass also ISIS auf dem Vormarsch dort wäre.
Es war ein vergleichsweise später Angriff auf die kurdisch dominierte Stadt in Nordsyrien, als der Islamische Staat längst über ein riesiges Territorium herrschte. Weit nützlicher wäre es gewesen, schon 5 Jahre zuvor den Aufstieg des IS vorherzuzeichnen, als dessen Mitglieder noch zu scheinbar unbedeutenden extremistischen Randgruppen zählten. Stefan Wuchti hält das prinzipiell für möglich.
Ja, ich bin davon überzeugt, also wenn wir die Daten hätten, leider haben wir sie nicht, also wenn wir schon damals, also von circa 4 Jahren, uns also Gruppen angesehen hätten auf sozialen Netzwerken, die also dann entweder pro-ISIS sind oder anderen Sachen, hätte man wahrscheinlich also auch ein Signal feststellen können.
So aber blieben nur wenige Tage bis zur Offensive auf Kobane. Zu wenig, um die aufstrebende Macht zu stoppen. Vielleicht aber hätte man den Vorsprung dennoch nutzen können, um die Verteidiger militärisch vorzubereiten, Hilfsgüter zu entsenden oder einen Weg für Flüchtlinge offen zu halten. Ein gewichtiges Problem hat Wuchtis Studie dennoch. Seine Daten waren alt.
Wir sind noch weit davon entfernt, also da ein Realzeitsystem zu haben. Also da braucht man noch jede Menge Mittel, um das aufzustellen. Ist natürlich möglich, das zu bauen, aber für unsere Studie haben wir das alles post factum gemacht.
Die Vorhersage der Forscher war also gar keine. Sie fanden ein Muster in alten Daten, nachdem die IS-Offensive stattgefunden hatte. An der Medizinischen Universität Wien analysiert auch Stefan Turner große Datenmengen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Er hat ein Problem mit den Arbeiten vieler seiner Kollegen.
Was man rückwirkend machen kann, ist natürlich die Zukunft gut vorhersagen. Das funktioniert immer. Das funktioniert dann aber oft für die wirkliche Zukunft sehr viel schlechter oder überhaupt nicht mehr. Das ist das große Problem des sogenannten Overfittings, dass sie das Wissen aus der Zukunft schon hineinstecken in ihr Modell, um dann rückwirkend die Zukunft gut vorhersagen zu können. Das ist ein Riesenproblem, das in sehr vielen Arbeiten drinsteckt.
Für Stefan Turner ist die Erforschung sozialer Dynamik deswegen noch eine Grundlagenforschung. Die Wissenschaftler müssten in den Daten erst einmal nachvollziehen, wie eine komplexe Gesellschaft überhaupt kollektive Entscheidungen trifft.
Die Menschen sind verbunden miteinander durch eine Reihe von Netzwerken. Es ist nicht nur ein Netzwerk, sondern es sind viele Netzwerke.
Das Geflecht ändert sich ständig. Und auch die Menschen selbst können sich verändern. Spontan. Oder weil die Wut wächst. Ob nun aber, wie beim arabischen Frühling, viele Menschen gleichzeitig gegen die Missstände auf die Straße gehen, hängt von ihren persönlichen Kontakten ab.
Da kriegen Sie so ein Henne-Ei-Problem. Die Eigenschaften ändern sich aufgrund des Netzwerks. Das Netzwerk ändert sich aufgrund der Eigenschaften.
Dieses Henne-Ei-Problem scheint nun aber langsam lösbar. Was viele Menschen denken, planen und tun, ist im Prinzip jederzeit in den Datenbergen des Internets abrufbar. Dazu verdoppelt sich die erzeugte Datenmenge der Menschheit jedes Jahr. Das heißt, von Anbeginn der Menschheitsgeschichte bis zum 31. Dezember 2015 entstanden genauso viele Daten wie im Jahr 2016.
Man kann die Netzwerke beobachten, wie die sich in der Zeit ändern. Und aus dieser Beobachtung kann man dann Gesetzmäßigkeiten erkennen und dann natürlich früher oder später diese Gesetzmäßigkeiten extrapolieren und zu testbaren Vorhersagen kommen. Daran glaube ich bestimmt. Was dann ein Gamechanger ist, also vor 20 Jahren hätte man mich jetzt da aus der Universität geworfen für so ein Statement.
Der Weg ist vorgezeichnet, allerdings auch steinig. Noch ist Stefan Turner weit von validen Vorhersagen für eine ganze Gesellschaft entfernt.
Ein Student ist eines Tages in meinem Büro gewesen und hat gefragt, ob er eine Doktorarbeit schreiben kann. Ich wollte wissen, was ihn an Mathematik interessiert, welches Feld er sich aussuchen würde. Das hat ihn nicht interessiert. Physik hat ihn auch nicht interessiert. Und auf meine Frage, was ihn interessiert, hat er gesagt, Computergames interessieren ihn.
Es war das Wissen einer ganzen Welt, die Stefan Turner da vor die Füße fiel. Einer Spielewelt zwar, aber mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, sie zu erforschen.
Er hat in seiner Jugend ein Computerspiel programmiert, zum Spaß mit einem Freund. Und das ist eines der größten Massive Multiplayer Online Games in Europa geworden. Und als er mir dann noch gesagt hat, dass er sich jede Bewegung, jede Aktion, die jeder Spieler aufzeichnet, dass er eben die komplette Information von diesem Spiel aufzeichnet, die gesamte Geschichte aufzeichnet, hatten wir einen Deal.
Die Spielewelt hat heute 400.000 registrierte Mitglieder, die in Raumschiffen eine virtuelle Galaxie bevölkern, Freundschaften schließen, Güter produzieren und Handel treiben. Große Umbrüche treten in dieser Welt nur alle paar Jahre auf. Es sind Kriege zwischen den Parteien der Spielewelt. Wann genau sich viele tausend Spieler gemeinsam für den Waffengang entscheiden, wollte Turner prognostizieren. Immerhin kannten die Forscher ja jeden Schritt aller Spieler.
Diese Kriege vorherzusagen, haben wir nicht geschafft. Also da Early Warning Signals zu entwickeln, das wäre natürlich fantastisch, wenn das geht.
Vielleicht sind die Algorithmen schlicht noch nicht gut genug. Immerhin beginnen Physiker, Mathematiker, Informatiker und Soziologen gerade erst damit, die zukünftigen Bewegungen der Gesellschaft zu erforschen. In einem kleineren Bereich sind soziale Vorhersagen dagegen längst Alltag. Prognosen aus Unternehmensdaten sind seit Jahren ein florierendes Geschäft. Wie solche Verfahren genau funktionieren, könnte Michael Feind erklären. Er ist Gründer einer Vorhersagefirma, die in einem ruhigen Gewerbegebiet am Rand von Karlsruhe residiert. Auf einem blauen Teppich am Eingang steht das Firmenmotto »Forward Looking, Forward Thinking«. Nur kommt Michael Feind nicht, wie verabredet.
Hallo.
Hallo, Herr Feind.
Guten Tag.
Haben Sie es geschafft.
Oh, ich bin am Ende.
Feind reist am Tag nach der Brexit-Abstimmung zurück nach Karlsruhe. In Frankreich streiken die Fluglotsen.
So etwas habe ich noch nicht erlebt, dass so viel auf einmal schief geht.
Michael Feind war jahrelang Professor für Teilchenphysik und arbeitete am CERN. Dort entwarf er auch seinen Vorhersagealgorithmus. Damals wollte er nur die immensen Datenmengen aus dem Teilchenbeschleuniger bändigen.
Es gibt also sozusagen viele Beobachtungen mit jeweils vielen Variablen, also in einer Matrix viele Reihen und mit vielen Spalten.
Es wurde ein Geschäftsmodell.
Im Prinzip kann der Algorithmus aus der Beobachtung von vielen solchen Ereignissen jede beliebige Spalte vorhersagen. Und ein Trick ist da, dass man eben die Vorhersagespalte, dass das etwas ist, was eigentlich in der Zukunft liegt eben.
Michael Feind schaut also nicht in die Glaskugel. Sein Programm Blue Yonder macht schlicht eine statistische Analyse mit Daten aus der Vergangenheit. Dabei wird ein Maschinenlernalgorithmus darauf optimiert, selbstständig Muster zu erkennen. Blue Yonder sagt etwa einer Drogeriemarktkette voraus, wie viele Kunden zukünftig jede einzelne Filiale besuchen werden, abhängig vom bisherigen Kundenandrang, der Jahreszeit und dem Wetter.
In der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in einem Staatswesen, in einem Unternehmen, also überall da, wo es viele Individuen gibt, die irgendwie handeln, da gibt es eben jede Menge von Effekten, die sich langfristig so gut wie gar nicht vorhersagen lassen. Kurzfristig aber manchmal schon.
Solche prädiktiven Verfahren werden heute in vielen Bereichen eingesetzt. Bei der Vergabe von Krediten, von der Polizei, bei der Einsatzplanung. Doch eine Vorhersagemaschine für die Gesellschaft müsste mehr können. Sie müsste das Verhalten von 7,5 Milliarden Menschen berücksichtigen. Und tatsächlich gibt es ein vergleichbar kompliziertes und computergestütztes Orakel, auf das sich schon heute fast alle verlassen und das jeden Tag aufs Neue versucht, nicht etwa das Verhalten aller Menschen, sondern das aller Luftmoleküle vorherzusagen.
Ja, wir stehen jetzt hier vor unserem neuen Rechner.
In der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Main. Henning Weber betreut den vor 2 Jahren neu angeschafften Supercomputer.
Der ist relativ klein, das sind 4 große schwarze Schränke, vielleicht groß wie ein Kleiderschrank.
Der Rechner beschäftigt sich vor allem mit einem, mit dem Wetter der Zukunft. Und das wird immer besser vorhergesagt.
Wenn Sie sich eine Grafik ansehen, in der die Qualität der Wettervorhersage aufgezeichnet ist, dann sehen Sie da immer wieder Sprünge. Diese Sprünge sind Zeiten, in denen ein neues Modell eingeführt wurde. Das hat eine höhere Qualität gehabt. Aber das sind gleichzeitig auch immer die Momente in der Vergangenheit gewesen, in denen ein neuer Rechner zum DVD gekommen ist. Also das bedingt sich gegenseitig.
Und es ist eine wachsende Datenflut aus der Umwelt, mit denen die immer genaueren Modelle in immer schnelleren Rechnern gefüttert wurden. Die meisten Wetterlagen sind heute über eine Woche sehr zuverlässig vorherzusehen. Ein Vorbild für eine Vorhersage der Gesellschaft?
Vielleicht ist man da jetzt dort, wo man mit Wettermodellen in den 80er Jahren war, wo die absolut nicht funktioniert haben.
Doch selbst die Wettermodelle von heute können noch nicht alles fassen. Dann nämlich, wenn kleinräumige Effekte überhand nehmen. Es sind die Wege, die ein Gewitter an einem schwülen Julinachmittag nimmt. Zu klein sind dafür die Gewitterzellen. Zu schnell entstehen sie, bevor sie sich auch schon entladen. Der Mathematiker John Carsty nennt solche Ereignisse in der Gesellschaft X-Event. Das können scheinbar unbedeutende Momente sein, die globale Auswirkungen haben.
Ich denke nicht, dass Sie jemals ein bestimmtes Ereignis an einem bestimmten Ort vorhersagen können. Dafür gibt es viel zu viele zufällige Faktoren. Wer hätte vorhersagen können, dass der arabische Frühling durch einen tunesischen Obstverkäufer ausgelöst werden kann, der sich selbst angezündet hat? Obstverkäufer zünden sich vermutlich immer wieder an und nichts passiert.
But everything, the context was right, exactly right at that moment, and that was the random trigger that sparked off.
Aber in diesem Moment stimmte der Zusammenhang. Das war der zufällige Funke, der alles entzündet hat.
Die meisten Gesellschaften sind stabil, selbst wenn massive Ungerechtigkeit herrscht. Das kann sich allerdings schnell ändern, ohne dass es nach außen sichtbar wird. Zum Beispiel, wenn Menschen gleichzeitig immer mehr Ungerechtigkeit erleben, aber vorerst weiter ihr normales Leben führen. In sozialen Netzwerken dagegen könnte der Schleier fallen. John Carsty kann sich deshalb gut vorstellen, hier Zeichen für Stabilität oder Labilität zu entdecken.
What I do believe is possible, though, is to understand this landscape, the context.
Ich glaube, Sie können herausfinden, in was für einer Landschaft wir uns gerade befinden. Auf einem Berg oder Hügel, wo wir schon bald sehr schnell hinabrollen können. Nur zu wissen, wohin wir uns dann bewegen werden, da glaube ich nicht, dass das möglich ist.
Depending on what trigger, but to actually predict exactly which valley you're going to go into, I don't think that's possible.
Was wir da also sehen, ist, in der Physik würde man das als Phasenübergang bezeichnen.
Ein Phasenübergang ist etwa der Übergang von Eis zu flüssigem Wasser oder von kochendem Wasser zu Dampf. Auch Wuchti aus Miami und Turner aus Wien haben sich mit Phasenübergängen beschäftigt und wollen das Konzept nun auf die Gesellschaft übertragen.
Solche Phasenübergänge gibt es in allen dynamischen Systemen, die genügend hochdimensional sind. Gesellschaften sind genügend hochdimensional, die haben Phasenübergänge, die sind viel komplizierter, da gibt es viel mehr Phasen als fest, flüssig und gasförmig. Und was ich glaube, dass man vorhersagen wird können, ist, in welcher Phase sich eine Gesellschaft befindet.
Das gilt allerdings nur für Vorhersagen kollektiven Verhaltens, zu denen Demonstrationen oder militärische Offensiven gehören. Einzelne Terroranschläge dürften sich auch künftig kaum prognostizieren lassen. Selbst mit den Methoden, mit denen Stefan Wuchti die nächsten Schritte des IS vorausahnen will.
Nein. Das Problem hier ist, dass es also erstens einmal sind es kein Massenphänomen, sondern also vereinzelte Täter, die das machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also sowohl was Paris betrifft, als auch jetzt der Attentäter in Orlando, diese Lone Wolves Attacks, also von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, also diese einsamen Wölfe sind normalerweise nicht alleine. Das heißt mit anderen Worten, also was wir gesehen haben von unseren Daten ist, dass solche Lone Wolves also auch diesen Gruppen wie auf V-Kontakt oder anderen sozialen Netzwerken folgen.
Es ist eine Kernbotschaft aus Stefan Wuchtis Studie. Wer das Entstehen und Wachsen extremistischer Gruppen erkennt, könnte in Zukunft die Ausbreitung deren Gedankenguts begrenzen, indem die Anhänger mit gezielten Eingriffen in soziale Netzwerke gelenkt und ausgebremst werden. Aber eigentlich ginge noch viel mehr. Die gleichen Methoden ließen sich problemlos auch gegen die Gesellschaft einsetzen. Und das, meint Politikwissenschaftler Wolf Schünemann von der Universität Hildesheim, sei auch gar nicht neu.
Wir beobachten schon seit geraumer Zeit natürlich entgegen dem mit der Internetentwicklung und insbesondere auch mit der Social Media Web 2.0 Entwicklung und dem folgenden, entgegen dem Transformationsversprechen, dem demokratischen Versprechen, das genau entgegengerichtete Phänomen, das den autokratischen Regimen mit der Internettechnologie und der massenhaften Nutzung hervorragende Möglichkeiten zur Massenüberwachung und zur Zensur geboten werden.
5 Jahre ist es jetzt her, seit sich Dirk Helbing mit dem Weltsimulator als Flaggschiff-Forschungsprojekt bei der Europäischen Union bewarb. Aus dem ehemals sprühenden Fürsprecher von Future ICT ist ein desillusionierter Forscher geworden.
Ich glaube, der Grund für die Flagship-Entscheidung lag woanders. Es war nicht die Qualität des Projektes, die sehr hoch ist, denn die Ideen haben sich weltweit verbreitet, sind aufgenommen worden, sind an vielen Stellen weiterverfolgt worden.
Auf einem Werbevideo von damals erscheint ein lichtdurchfluteter Kontrollraum voller Bildschirme und einer großen Weltkarte. Menschen, vermutlich kluge Staatenlenker und Forscher, versuchen gemeinsam, die Datenberge zum Wohle aller zu untersuchen. Politiker, sollte man meinen, hätten sich um Helbings Vision geradezu reißen müssen.
Ich würde sagen, das haben sie getan. Sie haben das nur für sich behalten.
Die Vision des Soziophysikers ist offenbar dabei, sich in ihr Gegenteil zu verkehren. Denn was wäre, wenn in besagtem Kontrollraum Agenten eines demokratisch schlecht kontrollierten Geheimdienstes säßen? Oder die Schergen eines Diktators, der schlicht seine Macht erhalten will? Und laufen nicht längst die Vorläufer eines Weltsimulators, ohne dass wir davon wissen?
Das ist mein Eindruck. Man hat in vielen Ländern daran gearbeitet, in den USA, in Japan, in Südkorea, in Russland, in China. Über Europa möchte ich mich nicht äußern, aber es ist klar, es sind überall Daten gesammelt worden, Big Data. Und was damit genau gemacht wird, das ist die andere Frage.
Die Arbeitsgruppe von Dirk Helbing entwickelt heute eine App, mit der Menschen freiwillig Daten für Simulationen bereitstellen können. Ein winziger Teil für einen besseren Weltsimulator. Vom großen Wurf aber ist er abgerückt und warnt nun sogar davor. Die Steuerung der Gesellschaft über soziale Netzwerke sei schon viel zu weit entwickelt. Argumente liefern ihm Politikwissenschaftler wie Wolf Schünemann, der beobachtet, wie sich Regierungsarbeit im Zeitalter sozialer Netzwerke, etwa in China, verändert hat.
Und wenn Sie sich die Forschung in diesem Bereich anschauen, die geht eigentlich schon seit einigen Jahren davon aus, dass wir es dabei nicht nur mit einem Abschöpfen zu tun haben im Sinne einer Content-Regulierung und Zensur, sondern auch in der neuesten Generation von Zensur, wie es da bezeichnet wird, um gezielte Propaganda in diesen sozialen Netzwerken.
Die chinesische Zensur ist also längst kein reiner Maulkorb für Kritiker des Staates, sondern ein Instrument, die Gesellschaft zu beobachten und zu steuern.
Dass man auf der anderen Seite eben dieses Ventil auch lässt, dass man vielleicht sogar Regimekritik durchaus zulässt, aber dann, wenn es wirklich zu dem kommt, was das Regime am meisten fürchten muss, dann gezielt eingreift.
Im demokratischen Westeuropa scheinen solche Schritte noch undenkbar zu sein. Doch auch hier kommen sie nach Terroranschlägen zunehmend ins Gespräch.
Die Sicherheitsbehörden waren seit längerem davor, dass dem Internet und den sozialen Medien in der rechtsextremistischen Szene, aber nicht nur dort, eine hohe Bedeutung zukommt.
Es ist immer schon das Interesse vom Staat und der Politik gewesen, eine gewisse Form von Medienkontrolle auszuüben.
Wir müssen dabei nicht nur eine Verrohung der Sprache feststellen, sondern auch daraus sich entwickelnden Gewalttaten.
Und das ist in Zeiten digitaler Medien und des Producerships, jeder kann produzieren, jeder kann veröffentlichen, ungleich schwieriger geworden, diesen Content, der da minütlich produziert wird, in irgendeiner Form zu filtern, zu überwachen.
Auch die Provider müssen hier ihren Teil der Verantwortung übernehmen und aktiver werden.
Ende August 2016 besuchte Thomas de Maizière die Berliner Niederlassung von Facebook, und forderte, dass das soziale Netzwerk auch mit automatischen Filtern stärker gegen Hasskommentare vorgehen solle. Wäre es da nicht viel effizienter, alle allzu populistischen Bewegungen zu bremsen, etwa mit der Methode von Stefan Wuchti?
Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man das natürlich dazu benutzen, um also gegen terroristische Organisationen vorzugehen. Auf der anderen Seite kann man das auch missbrauchen. Genau genommen muss man eigentlich auch sagen, also obwohl viele Menschen in Deutschland die AfD nicht mögen, also es handelt sich immer hier noch um einen demokratischen Prozess. Und da gehört auch die freie Meinungsäußerung dazu, auch wenn uns diese Meinung nicht gefällt.
Letztlich zeigt sich also, dass Vorhersagen, wie immer in der Menschheitsgeschichte, ein Machtinstrument sind. Wer Zugriff auf einen Gesellschaftssimulator erhielte und Stimmungen, Ängste oder Euphorie einer Gesellschaft immer besser vorausahnen könnte, dem wüchse auch die Macht zu, genau diese Zukunft noch zu verändern.
Die Leute haben geglaubt, Dirk Helbing wollte mit seinem großen Weltsimulator solche Dinge erreichen. Wenn sie eine wirklichkeitsgetreue Simulation der echten Welt in ihrem Computer hätten, könnten sie sofort alle möglichen Experimente damit starten. Und dann wüssten sie auch, was zu tun ist, damit sich die Welt so verhält, wie sie das wollen. Sie wären der größte Diktator aller Zeiten.
Simulationen können die Wirtschaft effizienter machen, politische Entscheidungen und Gesetze weitsichtiger, die Folgen von Naturkatastrophen abmildern und die Verschwendung von Ressourcen senken. Das war die Hoffnung von Dirk Helbing. Deshalb dürfen keinesfalls nur Geheimdienste und Sicherheitsbehörden über den neuen Orakel verfügen, sagt er heute.
Ich persönlich denke, damit es am Ende gut kommt, braucht es Transparenz. Die Welt ist komplex und sie kann niemals aus einer einzigen Perspektive richtig erfasst werden. Und auch wenn wir eine einzige Zielfunktion zugrunde legen, unsere Politik, dann geht das am Ende schief. Es braucht einen pluralistischen Ansatz.
Heiter bis aufständisch, eine Vorhersage fürs Volk, von Karl Urban. Es sprachen Max von Pufendorf und Michael Evers. Ton Martin Eichberg, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2016.